Ostern. Das riecht nach Frühling, auch hier in diesem Saal. Die ersten milden Sonnenstrahlen, das erste frische Grün, leuchtend gelbe Osterglocken und bunte Tulpen. Unsere Seele atmet auf nach der langen und dunklen und trüben Winterzeit. Ostern, für viele auch ein paar freie Tage, Tage der Erholung, Zeit, gemeinsam mit der Familie zu verbringen. Aber ist das alles oder ist Ostern nicht mehr? Ostern erinnert uns Christen an den hoffnungsvollsten Tag der Weltgeschichte. Oh, happy day, so wie wir das eben gehört haben. Die Nachricht, Jesus lebt, er ist auferstanden, hat die Welt mehr als verändert. Aus Angst wird Zuversicht, aus Verzweiflung und Trauer wird Hoffnung. Trotz Sterben beginnt ein neues Leben. Wie die Natur nach dem langen Winter zum Leben erwacht, so ist Hoffnung für unser Leben angesagt. Wir freuen uns über die Botschaft von der Auferstehung. Aber ist dem wirklich so? In einer großen Zeitung war in der letzten Woche ein Bericht mit dem Titel »Wer glaubt schon an die Auferstehung?« zu lesen. So würden laut einer Umfrage zwar mehr als die Hälfte der Deutschen den Tod nicht als das totale Ende ihres Lebens ansehen, aber nur 35% der Mitglieder einer der großen Konfessionen akzeptieren die christliche Lehre von der Wiederauferstehung auch des Leibes, so wie es die Bibel beschreibt. Wie passt das nun zusammen? Können wir den Glauben an die Auferstehung aus unserem Alltag ausblenden? Gedanken dazu werden heute Inhalte der Predigt sein. In diesem Gottesdienst wollen wir bewusst den Sieg des Lebens feiern. Ich freue mich, trotz mancher Ängste und persönlicher Gedanken zum Thema Sterben, darüber, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, sondern Jesus Christus. Weil Jesus Christus auferstanden ist, dürfen wir glaubend darauf vertrauen, dass wir jetzt schon zu Gottes neuer Welt gehören. Was auch immer kommen mag, wir sind geborgen und aufgehoben. Dass es jedoch Situationen gibt, in denen man sich abgrundtief einsam fühlt, wird vermutlich niemand von uns erspart bleiben. Aber Jesus, der Auferstandene, hat Trost und Hoffnung für alle, die ihm vertrauen. Jesus Christus hat uns versprochen, an die Hand zu nehmen, uns nie mehr loszulassen, bis wir das Ziel erreicht haben und einmal bei ihm sein werden. Und diese Hoffnung lässt uns alle einstimmen in den alten Ostergruß. Jesus Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Freude darüber kommt auch im ersten Lied zum Ausdruck, das wir nun gemeinsam singen wollen. Er ist erstanden. Halleluja. Thank you. Wir wollen gemeinsam beten und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, danke für diesen Morgen. Danke für diesen Ostermorgen. Danke, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus Leben schenken willst. Ein Leben, das dieses irdische Leben nicht begrenzt, sondern ewig ist. Wir können die Geschehnisse um Karfreitag und Ostern oft nicht so richtig begreifen, sind hin und her gerissen, stehen fragend und zweifelnd davor. Wir wollen aber heute Morgen nicht in diesen Gedanken stehen bleiben, sondern uns auf den Weg machen zu dir. Dir unser Vertrauen schenken und es mit dir wagen. Dazu lädst du uns heute Morgen in diesem Gottesdienst ein. Danke, Jesus Christus, dass du nicht in deinem Sonntagsreich im Himmel bei deinem Vater geblieben bist. Du bist in unsere Alltagswelt gekommen und hast mitten in dieser Welt das Reich Gottes schon aufgerichtet. Danke für die Gemeinde, danke für die Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Es tut gut, dass wir uns versammeln und dich gemeinsam anbeten dürfen. Öffne unsere Ohren und Herzen, dass wir immer mehr nach deinem Willen fragen und ihn auch tun. Ich freue mich heute Morgen darauf, deine Gegenwart zu erfahren. Auch in der neuen Woche mit all ihren Herausforderungen. Du lebst in uns, du lebst in mir. Du willst durch uns handeln. Ich möchte bereit sein für die vielfältigen Gelegenheiten. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das angezeigte Lied und sammeln dabei die Kollekte ein. Thank you. Vor der Predigt wollen wir noch ein paar Verse hören aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 1 bis 7. Ich lese aus der Studienbibel Neues Leben. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. »Habt keine Angst«, sagte er. »Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe.«
Als ich diese Woche Mittwoch mit der Gemeindeleitung in Holzwickede zusammensaß und einige Gedanken weitergab zu dem Predigtext heute, da sagten mir die Ältesten dort, das ist ja ganz interessant, wir haben einen Zeitungsartikel zum Thema Auferstehung gefunden in der Zeit und der ist wirklich gut zu lesen, der ist nachdenkenswert und so habe ich mir dann, weil die Geschwister dort nicht bereit waren, mir ihre Zeit auszuleihen, die Zeit gekauft und da steht doch tatsächlich dieser Artikel, den Tabea auch zitiert hat, wer glaubt schon an die Auferstehung? Und damit bin ich gleich beim ersten Gedankenkreis meiner Predigt Auferstehung, es geht um Zweifel. Der Autor dieses Zeitungsartikels kommt zum Schluss, dass viele Christen mit dieser zentralen Botschaft der Bibel nichts mehr anfangen können und dass die Kirchen dieses Problem ignorieren. Der Autor sagt, angesichts so großer Ungerechtigkeit und der vielen Gewalt in der Welt, zum Beispiel die Gräuel der Nazizeit, sei es nicht mehr möglich, sich mit der Hoffnung auf Auferstehung und ein jüngstes Gericht, das dann Gerechtigkeit schaffen würde, zu trösten. Der Autor sagt, die Realität spricht gegen eine Auferstehung. Und der Glaube an die Auferstehung, das ist etwas, was eigentlich nur ein Glaube an etwas Unmögliches ist. Er zitiert dann auch diese Studie des Spiegels, nach der nur 40% der deutschen Katholiken noch eine Auferstehung, wie sie im Neuen Testament beschrieben ist, von Leib und Seele bejahen. Bei den Protestanten sei es jeder Zweite. Wohlgemerkt, es geht hier um Kirchenmitglieder. Der Autor dieses Artikels spricht von einer christlichen Lebenslüge. Die letzte Frage werde nicht mehr diskutiert. An den Gräbern retteten sich die Pastoren meist in wolkige Beschwörung einer vagen Hoffnung. Und etwas jünger als diese Spiegelumfrage war 2007, 2011 eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes EMNIT. Danach glauben 62% der Deutschen nicht an die Ostergeschichte. Wie auch immer, Fakt ist, dass wir in einer Zeit leben, in der viele Menschen auch in christlichen Gemeinden nichts mehr mit der Auferstehung Jesu anfangen können. Und zwar auch nicht mit der Auferstehung von den Toten. Für einen aufgeklärten, naturwissenschaftlich denkenden Menschen erscheint die leibhaftige Auferstehung von Jesus oft unglaubwürdig und auf jeden Fall nicht historisch beweisbar. Es ist halt, so sagt man, eine antike Legende, die damals half, den Glauben an Jesus trotz seines Todes aufrechtzuerhalten. Und dann hat man im Laufe der Jahrzehnte, auch der letzten Jahrzehnte, verschiedene Hypothesen aufgestellt. Zum Beispiel, dass die Jünger Visionen, Halluzinationen oder innerpsychische Erlebnisse hatten. Es gibt die Theorie, dass Jesus nur scheintot war, und ich habe ein Buch gelesen dazu, das sich dann damit beschäftigt, dass Jesus anschließend in Indien gelebt habe, nachdem er sich vom Kreuz und aus dem Grab davongemacht hatte. Es gibt die Theorie, dass Jesu Leichnam entfernt wurde, Diebstahl oder Umbettung. Wie geht es dir damit? Hast du Zweifel an der Auferstehung Jesu von den Toten? Wenn ja, dann bist du in guter Gesellschaft. Die 12 Apostel hielten die Nachricht von der Auferstehung Jesu für leeres Gerede. So lesen wir das Lukas 24, Vers 10. Sie wollten den Frauen, die ihnen davon berichteten, nicht glauben. Thomas, einer der 12 Jünger, weigerte sich standhaft, an eine Auferstehung zu glauben, auch nachdem ihm die 11 Kollegen von ihm berichtet hatten von ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Der Apostel Petrus war angesichts des leeren Grabes und das, was ihm die Frauen über die Auferstehung gesagt hatte, lediglich ratlos und verwundert. Und dann waren da ja auch noch die 2 Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und aus dem, was sie sagen, wird deutlich, die Nachricht der beiden Frauen über das leere Grab und ihre Begegnung mit den Engeln hatte sie lediglich in Angst und Schrecken versetzt. Was sagt uns das? Ich finde es wichtig, dass wir Zweifel ernst nehmen, bei uns und bei anderen. Zweifel gehören zu unserem Glauben dazu. Glaube, jedenfalls Glaube an Jesus Christus, ist nicht das Abnicken von Dogmen, von Lehren. Durch Zweifel, durch unser Fragen und durch unsere Suche nach Antworten wächst unser Glaube und wird tiefer. Und wir werden fähig, Menschen zu verstehen und mit ihnen über unseren Glauben zu reden, denen das alles noch fremd und unglaubwürdig erscheint. Also, wenn ich heute zu Ostern über die Auferstehung predige, dann tue ich das wahrscheinlich mehrheitlich für Menschen, die das Glaubensbekenntnis bewusst nachsprechen, nämlich ich glaube an Jesus Christus, und dann heißt es gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Aber ich möchte diese ganzen Fragen, die ich genannt habe, die ich eben aufgezählt habe, diese Fragen, die damals wie heute Menschen bewegen, ich möchte diese Fragen im Blick behalten und nicht verdrängen. Und jetzt lese ich uns den Predigttext aus 1. Korinther 15, den Vers 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen worden. Und damit bin ich bei dem zweiten Gedanken, Auferstehung, es geht um alles. Ein paar Sätze zum Hintergrund dieses Abschnitts aus dem Korintherbrief. Der stammt aus dem 15. Kapitel und dort geht es komplett um das Thema Auferstehung von den Toten. Ich werde im Lauf meiner Predigt auch andere Verse noch aus diesem 15. Kapitel, vor allem aus den Versen 1 bis 34, zitieren. Anlass für Paulus, dieses Kapitel zu schreiben, war offensichtlich die Meinung einiger Leute in Korinth, in der Gemeinde in Korinth, dass die Toten grundsätzlich nicht auferstehen würden. So schreibt Paulus in Vers 12, wie könnten dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Und er antwortet darauf, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Das ist logisch, oder? Also wenn es grundsätzlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann natürlich auch Jesus nicht auferstanden sein. Und wenig später folgt dann unser Vers 17, über den ich heute predige. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen worden. So, und jetzt lade ich euch einfach mal ein, mit mir nachzudenken. Da haben wir also Menschen, vielleicht einige Menschen, die den christlichen Glauben interessant finden, die da für sich eine Menge Wichtiges gefunden haben, aber die mit der Auferstehung nichts anfangen können. Ist ihnen vielleicht befremdlich, vielleicht einfach nicht nachvollziehbar. Also wir würden doch sicherlich sagen, das ist schon mal klasse. Das sind Leute, die sind interessiert. Der Paulus aber kommt und sagt, alles oder nichts. Bei der Auferstehung geht es um alles. Wie eine Dampfwalze kommt er. Und in den Versen 14 bis 19 kann man dann nachlesen, wie er das ausführt. Er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer ganzer Glaube vergeblich. Ist Quatsch, ist Selbstbetrug, ist wertlos. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Vergebung. Dann ist alles Reden von Vergebung und von Schuld, Vergebung von Schuld, Frieden mit Gott und all diesen Dingen, das ist Quatsch, das ist Augenwischerei, Illusion. Dann öffnet der Glaube an Jesus keine Tür zu Gott. Dann ist der Glaube an Christus eine spirituelle Sackgasse. Tot, kraftlos, wertlos. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alle Predigt über ihn Lüge, leeres Geschwätz, Hohlheit. Dann besser Fernsehen anmachen und die nächstbeste Sendung gucken. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es kein ewiges Leben. Dann hatte Karl Marx recht, der Religion als Opium fürs Volk bezeichnete. Dann ist alle Hoffnung, die sich Christen angesichts von Krankheit und Tod, von Ungerechtigkeit in dieser Welt machen, Selbstbetrug. Dann sollten die Pastoren und Pfarrer bei Beerdigung sich geschlossen halten und das Reden besser den Bestattungsrednern überlassen. Warum ist Paulus da so rigoros? Mir sind zwei Dinge deutlich geworden, als ich mich mit diesem Bibeltext beschäftigte. Das erste ist, bei der Auferstehung geht es um alles, weil Glauben nicht unsere Erfindung ist. Wir haben keinen Do-it-yourself-Glauben. Paulus erinnert am Anfang des 15. Kapitels die Korinther, wir lesen Vers 1 und 2, Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen, sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet, und zwar dem Wortlaut entsprechend, in dem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Und dann sagt Paulus noch, dass er sich das nicht selber ausgedacht hat. Ich habe euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tage vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Hier zitiert Paulus eines der ältesten urchristlichen Glaubensbekenntnisse, die uns erhalten sind. Und Paulus sagt, an dieser Schraube kann man nicht drehen. Bei anderen Themen sagt Paulus, okay Leute, das ist meine Meinung, andere haben vielleicht eine andere Meinung. Aber die Auferstehung, so sagt er, gehört unmittelbar, untrennbar zum christlichen Glauben. Wer die Auferstehung der Toten aus seinem Glaubensbekenntnis streicht, der sägt den Ast des Glaubens ab, auf dem er sitzt. Der ist vergeblich zum Glauben gekommen. Mich hat das so ein bisschen erinnert an Gitarreneffektgeräte, die es gibt. Es gibt so Boutique-Gitarreneffektgeräte. Die sind sehr teuer und da hat so jeder Hersteller sein eigenes Geheimnis, wie er die zusammenlötet und baut. Und dann kann man die auch aufmachen und reinschauen und dann sind da so verschiedene Potentiometer, also regelbare Widerstände, und da darf man nicht dran drehen. Wenn man da dran dreht, funktioniert das Gerät nicht mehr so, wie es soll, und man kriegt es auch so nicht mehr hin. Vielleicht werden sogar Bauteile zerstört. Man verliert die Gewährleistung, die Garantie. Und Paulus sagt, so ist das mit dem Glauben. Das ist ein Ding, da kannst du nicht rangehen. Wenn du da rangehst, dann funktioniert dein Glaube nicht mehr. Ganz wichtig ist hier, der Glaube fängt nicht mit uns an und er hört nicht mit uns auf. Gott ist damals durch Jesus in der Welt erschienen, er hat sich gezeigt, er hat sich geoffenbart, Menschen haben das gehört und gesehen und dann haben sie es anderen weitererzählt und dann wurde es aufgeschrieben, daraus wurde das Neue Testament und daraus wurde eine weltweite Jesusbewegung, die Kirche entstand und wir hängen damit drin. Wir sind eingebettet in einen Strom von anderen Jesusjüngern auf unserer geistlichen Reise. Und wir tun gut zu hören, was sie uns sagen und gesagt haben und zu vertrauen. Natürlich nicht blind. Es ist wichtig zu prüfen, ob das stimmig ist. Der Heilige Geist, Gottes Stimme in uns wird uns dabei helfen. Aber, und das ist, was unterm Strich Paulus sagt, es gibt Dinge bei unserem Glauben an Jesus, die sind uns vorgegeben. Und dazu gehört die Auferstehung. Und das Zweite, was Paulus deutlich macht, warum er sagt, hier geht es um alles, das ist, weil die Auferstehung Jesu die Bestätigung seines Kreuzes, Todes und eigentlich seines ganzen Lebens und Wirkens ist. Zu dem uralten Glaubensbekenntnis, das Herr Paulus zitierte, gehört auch folgender Satz: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Wenn das stimmt, was übrigens Jesus ja schon zu Lebzeiten gesagt hat und die Jünger dann später auch verstanden haben, nämlich, dass die Macht des Bösen, die Macht der Sünde in der Welt ist und dass Jesus das überwunden hat, dann ist eine geradezu logische Konsequenz, dass Jesus auch auferstanden sein muss. Also die Bibel beschreibt ganz am Anfang in dem Schöpfungsbericht, wie das Böse im Menschen, die Sünde, dazu geführt hat, dass der Mensch von Gott getrennt wurde und dass der Tod in unsere Welt hineinkam. Und wenn jetzt der Tod Jesu am Kreuz tatsächlich dieses Problem gelöst hat, dann muss auch die Trennung von Gott und damit der Tod überwunden worden sein. Dann musste der Tod Jesus wieder herausgeben, weil Jesus nämlich die Sünde und damit die Ursache für den Tod überwunden hat. Weil Jesus die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt hat und ewiges Leben gebracht hat. Andersrum, wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre seine Worte Lügen gestraft worden und es wäre deutlich geworden, das Problem der Sünde ist nicht gelöst. Menschen blieben weiter von Gott getrennt und deswegen hätte der Tod das letzte Wort im Leben eines Menschen. Und wieder umgekehrt, wenn aber Jesus wirklich auferstanden ist, dann werden auch wir mit ihm auferweckt werden. Dann hat unser Leben mit Jesus verbunden Bestand über den Tod hinaus. Dann ist Jesus der Prototyp bei der Auferstehung. Und wir werden von den Toten auferstehen und ewiges Leben haben. Also, wenn Jesus auferstanden ist, dann war das Gottes souveräne Bestätigung für alles, was Jesus gesagt oder getan hat. Gottes souveränes Handeln, was nur vergleichbar ist mit der Schöpfung. Gewissermaßen sein Siegel unter das ganze Leben von Jesus. Ein Zitat von einem von mir geschätzten Autor, Timothy Keller. Er hat gesagt, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, kann es uns egal sein, was er gelehrt hat. Der springende Punkt ist nicht, ob wir seine Lehren mögen oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. Und eine kleine Ergänzung. Wenn Jesus auferstanden ist, dann und nur dann haben wir es im Glauben, im christlichen Glauben, mit einem lebendigen Gegenüber zu tun. Dann und nur dann ist unser Glaube eine Beziehung zu dem auferstandenen Jesus und damit zu dem ewigen Gott. Und wenn nicht, dann ist Jesus lediglich eine verblichene Gestalt, vielleicht sehr bedeutsam mal in der Menschheitsgeschichte, und wir können uns von ihr das eine oder andere angucken. Fazit: Auferstehung, es geht um alles. Weil wir den Glauben nicht anders überliefert bekommen und weil die Auferstehung Jesu erst seinen Anspruch bestätigt. Ich komme zu einem dritten Gedankenkreis. Auferstehung, es geht um mich. Bei dem, was Paulus über die Auferstehung sagt, wird deutlich: Es geht nicht um irgendein Dogma, wo man sagen könnte, ja, musst du glauben, wenn du das nicht glaubst, dann liegst du falsch. Paulus beschreibt in dem 15. Kapitel, wie die Auferstehung Jesu eine unglaubliche Kraft und Dynamik im alltäglichen Leben eines Christen freisetzt. Zum Beispiel: Die Auferstehung gibt die Gewissheit, meine Schuld ist mir vergeben. So gewiss Ostern geschehen ist, so gewiss habe auch ich ein neues Leben jenseits meiner Schuld, jenseits meines Versagens, jenseits der Vorwürfe, die ich oder andere mir durchaus zurecht machen. Warum? Weil die höchste Instanz dieser Welt, der ewige Gott, sich entschlossen hat, gnädig mit mir umzugehen. Und dass das so ist, dafür ist Ostern, die Auferstehung Jesu, die Gewissheit, bietet die Gewissheit. Ja, das ist genau das, was die Taufe zum Ausdruck bringt. Mein Leben ist untrennbar verbunden mit dem Tod Jesu am Kreuz und mit seiner Auferstehung, mit dem neuen Leben, was Jesus gerichtet hat. Sein neues Leben ist mein neues Leben. Ein weiterer Grund, den Paulus anführt: Er spricht davon, dass die Auferstehung Jesu Hoffnung gibt. Mein Leben hat Zukunft, die mir niemand nehmen kann. Ich weiß, ich werde mit Jesus leben. Der Mensch lebt von Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Der Psychologe und Psychiater Viktor Frankl, der die eine Therapierichtung begründete, Viktor Frankl hat in seiner Zeit im KZ das durchbuchstabiert, dass der Mensch Hoffnung braucht. Er kam nicht auf die christliche Hoffnung. Er hat sich eine begrenzte Hoffnung erschaffen, und das schon reichte ihm aus, dass er im KZ unter diesen erbärmlichen, entwürdigenden Lebensbedingungen sich vorstellte, dass er einmal, nachdem das alles für ihn überstanden war, in einem hellen, warmen Vortragssaal sitzen würde und dort einen Vortrag halten würde über die Lebensbedingungen im KZ. Diese Hoffnungsperspektive hat für ihn ausgereicht, dass er nicht resigniert hat, nicht aufgegeben hat. Wie viel mehr gibt uns die Hoffnung, dass unser Leben mit Jesus Christus verbunden, über den Tod hinaus Bestand hat, über die Grenzen meiner eigenen Möglichkeiten Bestand hat? Wie viel mehr gibt uns das Hoffnung, nicht zu resignieren, nicht aufzustecken, nicht aufzugeben, weder uns selbst noch andere? Paulus beschreibt, dass die Auferstehung Jesu die Leidenschaft für das Gute und Richtige wachhält, die Kraft zum Kämpfen gibt. Paulus beschreibt 1. Korinther 15, Vers 30: Warum begebe ich mich stündlich in Lebensgefahr? Brüder und Schwestern, täglich sehe ich dem Tod ins Auge. Das ist die Wahrheit. So gewiss ihr durch Jesus Christus mein Ruhm seid vor Gott. In Ephesus habe ich mit wilden Tieren gekämpft. Wenn ich keine Hoffnung hätte, hätte ich mir das ersparen können. Wie viel Leidenschaft hast du noch? Leidenschaft, um dich für das Gute einzusetzen, für das Richtige, für Jesus. Ist Leidenschaft ein Privileg der Jugend? Und wenn wir älter und reifer werden, dann kühlt das Feuer der Leidenschaft sich ab? Ist das so? Werden wir dann abgeklärt, zynisch, ironisch? Paulus sagt: Ostern ist die Kraft, die ihn antreibt, weil Ostern die Quelle aller Hoffnung ist. Weil Ostern bedeutet, Jesus lebt und du lebst mit ihm, gestern, heute und in Ewigkeit. Das gibt Kraft bis zum Schluss. Und ein letztes, was Paulus sagt, die Auferstehung Jesu gibt Gewissheit, dass jedes, auch noch so kleine und winzige Detail in unserem Leben Bedeutung hat, wichtig ist. Dass es nicht egal ist, wenn die Tür zu ist in deiner Wohnung und keiner mehr reinschauen kann, was du tust, dass du dann irgendwas machen kannst, irgendwas dir im Internet anschaust und machst, irgendwelche komischen Geschäfte abschließt. Die Auferstehung gibt Kraft, wirklich zur Authentizität, integer zu bleiben. Paulus schreibt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Macht euch nichts vor. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Fazit. Ostern ist die Kraft für Glaube am Montag. Und deswegen auch das Motto dieser Predigt, was über den Zetteln, Konzeptzetteln steht, Glaube am Montag, Auferstehung im Alltag. Es ist wichtig, dass wir die Ostererfahrung, Jesus ist auferstanden und lebt, in unseren Alltag mit hineinnehmen. Das ist die treibende Kraft von Paulus gewesen. Ja, ihr kennt die Werbung vielleicht von der Volksbank. Jeder hat etwas, was ihn antreibt. Ja, das ist das, wie die Engländer sagen, Driving Wheel, was wirklich nach vorne bewegt, dran zu bleiben und nicht im Leben aufzustecken und zu resignieren. Und jetzt lasst mich zum Schluss zu einem vierten Gedankenkreis kommen. Auferstehung, es geht um Fakten. Es wäre ja jetzt zu einfach, würde ich sagen, weil es bei der Auferstehung um alles im Blick auf den Glauben geht und weil da die Dynamik und Kraft für einen lebendigen Glauben herkommt, deswegen ist die Auferstehung geschehen. Das wäre ein Zirkelschluss. Nein, das alles, was ich bisher gesagt habe, diese zwei Punkte machen nur deutlich, wie wichtig die Auferstehung ist. Aber sie beweisen nicht, dass die Auferstehung wirklich geschehen ist. Woher, spannende Frage, kann ich wissen, dass die Auferstehung Jesu wirklich geschehen ist? Und jetzt möchte ich noch einmal den Apostel Paulus aus seinem 15. Kapitel zitieren, aus Vers 4. Ab Vers 4. Er ist am dritten Tag, heißt es dort, vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12, später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln, ganz zuletzt ist er auch mir erschienen. Paulus führt nicht irgendwelche fantastischen Begründungen zur Auferstehung ins Feld, sondern er argumentiert mit Augenzeugen. Und dabei ist wichtig, dieser Brief des Apostels Paulus ist ein historisches Dokument. 15 bis 20 Jahre nach dem Tod von Jesus geschrieben. Darüber sind sich alle Historiker einig. Und wenn Paulus davon spricht, dass einmal sogar 500 Personen auf einmal ihn gesehen haben, dann bedeutet das, dass zu dem Zeitpunkt, wo Paulus seinen Brief geschrieben hat, die meisten dieser Leute noch lebten und jederzeit hätten befragt werden können. Sein Brief war ein öffentliches Dokument, bestimmt dazu vorgelesen zu werden in den Gemeinden. Und diese Gemeinden waren anders als heute keine abgeschlossenen Zirkel. Da kamen ständig neue Menschen auch dazu. Paulus lud jeden, der an der Auferstehung des Auferstandenen zweifelte, ein, die Augenzeugen selbst zu befragen. Und das war unter den damaligen Bedingungen des Römischen Reiches durchaus möglich. Die Reisen im Mittelmeerraum waren sicher wie nie zuvor. Halten wir also fest, historisch sicher ist ein leeres Grab. Das hat nie jemand bestritten, selbst seine Feinde damals nicht, obwohl es für sie das Beste gewesen wäre. Denn hätten sie den Leichnam Jesu vorweisen können, dann wäre offensichtlich gewesen, dass das Gerede von der leibhaftigen Auferstehung Jesu Unsinn war. Und das Zweite ist, Also das leere Grab ist das eine. Das zweite ist, es gab viele glaubwürdige und befragbare Augenzeugen, die den auferstandenen Jesus gesehen hatten und das bezeugten. Einem Historiker stellt sich jetzt die spannende Frage, was ist passiert? Und da kann man sicherlich verschiedene Hypothesen aufstellen. Ich habe das vorhin gesagt, zum Beispiel die Scheintodhypothese, Halluzinationshypothese, und dann sind da eben auch diese Augenzeugenberichte, die von einer Auferstehung Jesu sprechen. Und ganz wichtig, und das sage ich denjenigen, die dem Glauben sehr skeptisch gegenüberstehen, diese Augenzeugenberichte der Jünger Jesu darf man nicht von vornherein ausschließen. Denn das wäre ein Ausschluss aufgrund einer philosophischen und weltanschaulichen Vorentscheidung, nämlich zum Beispiel, dass man sagt, Gott kann nicht in diese Welt eingreifen. Aber das ist kein wissenschaftlicher Grundsatz, das ist ein Axiom, was man dann vor alle seine Überlegungen zum Thema stellt, und das ist eine Glaubensentscheidung. Man kann so glauben, aber dann hat man halt einen anderen Glauben, aber man redet nicht über Argumente. Also, es gibt verschiedene Hypothesen. Die Aufgabe ist jetzt, alle diese Hypothesen nebeneinander zu stellen, das für und wider in jedem einzelnen Fall zu prüfen. Das kann ich jetzt sicherlich im verbleibenden Rahmen meiner Predigt nicht leisten. Es gibt viel Literatur dazu. Wen das interessiert, kann ich gerne auf Dinge hinweisen. Das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, es gibt sehr gute Gründe dafür, dass die Augenzeugen recht hatten. Und ich möchte ganz kurz nur in Stichworten, das kann man dann auch in aller Länge diskutieren, drei nennen. Da ist die unglaubliche Veränderung der Jünger Jesu innerhalb kürzester Zeit. Da waren die Jünger nach dem Tod Jesu völlig demoralisiert, entmutigt, am Boden zerstört. Ihr Meister war zerstört, ihre Hoffnungen begraben. Und kurze Zeit später, nur wenige Wochen, sind sie eine mutige, unerschrockene Schar von Jüngern, die Zivilcourage ohne Ende beweisen, die das gesamte römische Reich auf gewaltfreie Art auf den Kopf stellen. Und diese Veränderung kann nur begründet werden oder lässt sich am besten begründen durch eine unglaubliche Veränderung, durch ein besonderes Ereignis wie eben die Auferstehung Jesu, wie sie es behauptet haben. Das zweite, was als guter Grund dafür spricht, dass die Augenzeugen recht hatten, ist, dass Frauen als erste Zeugen erwähnt wurden. Sie waren damals Menschen zweiter Klasse. Wenn man also sich wirklich etwas unglaubwürdig hätte darstellen wollen, dann hätte man definitiv Frauen gewählt. Weil Frauen hat damals sowieso keiner geglaubt. Und dass in der Bibel die Frauen als erste Zeugen genannt werden, das spricht dagegen, dass sich das Menschen ausgedacht haben. Das ist ein ganz starkes Argument dafür, dass es so und nicht anders war. Hätte man es sich ausgedacht, hätte man es sich sicherlich besser und anders ausgedacht. Und das dritte Argument, ich hatte es vorhin schon nochmal gesagt, dass öffentlich auf Augenzeugen verwiesen wird, die nachprüfbar waren, die ansprechbar waren, das ist ein Argument dafür, dass das stimmte. Denn so hätte man, falls es gelogen gewesen wäre, erfunden gewesen wäre, jederzeit hätten die Zeitzeugen überprüfen können, dass das nicht die Wahrheit war. Ich möchte uns zum Schluss ein Zitat von Nicholas Thomas Wright lesen. Er ist anglikanischer Bischof von Durham gewesen und einer der führenden Neutestamentler im englischen Sprachraum. Er sagt, Wissenschaft untersucht Phänomene, die in Laborbedingungen wiederholt werden können. Doch bei Geschichte ist das nicht möglich. Historiker untersuchen Dinge, die passiert sind, und zwar ein einziges Mal passiert sind. Auch wenn sie teilweise parallel verlaufen sind, ist doch jedes geschichtliche Ereignis einzigartig. Und das historische Argument ist recht klar. Um es zu wiederholen, die bei weitem beste Erklärung dafür, warum das Christentum nach Jesu gewaltsamen Tod entstand, ist die, dass er 3 Tage später in einem veränderten Körper wieder wirklich lebendig, körperlich lebendig war. Ich behaupte nicht, schreibt er, dass diese Argumente oder irgendein anderes Argument jemand dazu zwingen könnten, daran zu glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt worden sei. Es bleibt immer die Möglichkeit offen zu sagen, nun, ich habe zwar keine bessere Erklärung für die Entstehung der Christenheit, aber weil ich weiß, dass tote Menschen niemals auferstehen und niemals auferstehen können, muss es eine andere Erklärung geben. Das ist eine vollkommen logische Position. Die Herausforderung daran zu glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, besteht in Folgendem. Es erfordert den Austausch einer Weltsicht. Einer Weltsicht, die sagt, dass so etwas nicht geschehen kann, gegen eine Weltsicht, die von einem allmächtigen Schöpfergott ausgeht und aus deren Perspektive die Auferstehung Jesu gänzlich sinnvoll wird. Überzeugungen können nicht erzwungen werden, aber Überzeugungen können in Frage gestellt werden. So ist es immer gewesen, von Anfang an, seit Menschen damit begonnen haben, von der Auferstehung Jesu Zeugnis abzulegen. Und damit bin ich wieder am Anfang. Die Auferstehung Jesu ist das Herzstück christlichen Glaubens. Wir können sie nicht beweisen, aber auch das Gegenteil lässt sich nicht beweisen. Wir können jedoch die Argumente, die für oder gegen eine Auferstehung sprechen, sorgfältig prüfen. Und das ermutigt uns, den Augenzeugen zu vertrauen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
Wie geht es Ihnen, wie geht es dir heute? Ich persönlich freue mich, hier zu sein, freue mich, mit euch da zu sein, mit dir hier zu sein, von Jesus zu hören, über seine Auferstehung nachzudenken. Ich habe heute Morgen im Radio in einem Interview gefolgt, wo die Moderatorin von dem Gesprächspartner wusste, dass er früher mal jongliert hat. Und die fragte ihn, ja, hilft es Ihnen denn das Jonglieren, um zu sich zu finden, zur Ruhe zu kommen? Er sagte, ja, zweifelsfrei ist es so, aber vielmehr hilft es mir, wenn ich im Gebet bin, weil da habe ich ein lebendiges Gegenüber. Und das fand ich super und bezeichnend. Wir haben ein lebendiges Gegenüber. Dieses Gegenüber können wir anbeten. Das ist Jesus, der Auferstanden. Ich lade euch dazu ein.
Was für ein Everyone needs compassion. Life's not matter of failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior.
Dass wir dich als unseren Herrn bekennen dürfen.
Thank you.
Der Herr ist auferstanden. Das geht noch. Der Herr ist auferstanden. So ist es.
Ein lebendiges Gegenüber. Ich wünsche mir sehr, dass wir heute Morgen diesem lebendigen Gegenüber begegnet sind. Wir konnten das ja in vielfältiger Weise tun, in seinem Wort, mit seiner Musik. Aber ich möchte einfach auch noch mal hinweisen auf den Schmuck heute, den Blumenschmuck, den wir hier vorfinden. Die Künstlerin hat sich was dabei gedacht. Von einem großen Strauß 6 kleine Sträuße. Ja, die Wochentage sozusagen, den Sonntag mit in den Alltag zu nehmen. So wie Jesus, der Auferstandene, erst den Frauen begegnet ist und dann immer mehr Menschen, ja, hat sich das Blütenmeer, hat sich die Hoffnung in Farben fortgesetzt. Also noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön auch heute Morgen der Literatorin. Ein lebendiges Gegenüber. Das können wir auf vielfältiger Weise begegnen. In Menschen, aber auch in Gemeinschaft mit Menschen. Und deshalb möchte ich noch einmal kurz auf das Gottesdienstmanuskript verweisen mit den vielfältigen Veranstaltungen, die in der nächsten Zeit stattfinden. Und wer vielleicht noch nicht so richtig mutig geworden ist, den möchte ich einladen zu diesen Veranstaltungen, gemeinsam mit anderen Menschen über seine Zweifel, seinen Glauben zu sprechen. 3 Dinge möchte ich besonders hervorheben. Das ist einmal Dienstag, der 17. April um 19.30 Uhr. Dort haben wir ein Referat, Halbzeit, Phase 50, für die schon etwas im Leben stehenden Krise oder Chance zu Gast werden sein, Dorothea und Rolf Gersdorf. Dann eine überörtliche Veranstaltung, zu der wir herzlich einladen, der FEG-Kongress in Kassel an Pfingsten. Wir werden eine Busfahrt hier von der Gemeinde organisieren. Wer Interesse hat, dort mitzufahren, darf sich gerne in eine Liste eintragen. Die liegt am Infotisch aus. Und dann schon etwas weiter, aber schon fast greifbar, sind die Feierlichkeiten zu unserem 100-jährigen Jubiläum unserer Gemeinde. Auch dort werden noch Helfer gesucht. Bitte auch sich dort in entsprechende Mitarbeiterlisten eintragen. Ja, Gott begegnen. Heute Morgen habt ihr so unterschiedliche Karten auf euren Sitzen gefunden. Die sind zum Mitnehmen gedacht. Einfach nur so. Und wenn ihr hier vorne... Und wenn euch spontan ein Mensch einfällt, dem ihr vielleicht diese Osterbotschaft übermitteln könnt, Glaube am Montag leben wollt, dann dürft ihr gerne die Karten, die hier noch auf den leeren Stühlen sind, mitnehmen und einer Person geben. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja manchmal auch so. Wir sitzen hier im Gottesdienst und sagen, ach, war wieder ganz nett, schön, ja, die Leute auch, ansprechend. Wir haben uns mal überlegt, ein bisschen mehr herauszufinden, was euch bewegt. Und wir haben solche Feedback-Karten, neudeutsch, entworfen. Die liegen auch dort vorne am Infotisch. Tragt doch einfach mal ein, was euch Freude macht, wo ihr vielleicht Kritik übt, welche Wünsche ihr habt. Aber ich möchte auch ganz herzlich die Menschen ansprechen, die vielleicht noch nicht so richtig Kontakt in dieser Gemeinde gefunden haben, die vielleicht mehr Informationen haben möchten oder auch mal mit jemandem sprechen möchten. Ihr dürft eure Daten hier eintragen auf die Karte und auch dort vorne abgeben und dann wird Kontakt mit euch aufgenommen. Dann möchte ich noch Karin nach vorne bitten, Karin Haddad, mit einer Ansage.
Ja, das passt jetzt auch dazu. Ich möchte auch ganz herzlich einladen, uns menschlich zu begegnen. Und zwar findet der Brunch wieder statt. Das sind diese Einladungskarten, die liegen auf den Tischen bereit. Beim Brunch habt ihr Gelegenheit, uns als Gemeinde persönlicher kennenzulernen, auch von dem zu hören und Fragen zu stellen zu dem, was wir glauben und was uns als Gemeinde ausmacht. Wir brunchen schön zusammen, kommen uns dabei näher, kommen ins Gespräch. Und alle die Leute sind sehr herzlich eingeladen, die die ersten Kontakte suchen zu uns, die vielleicht schon ein paar Mal hier waren, aber eigentlich uns noch nicht so richtig fassen können. ganz herzliche Einladung. Nehmt euch eine Karte mit oder wenn ihr jemanden kennt, der gern mal kommen möchte, von den Leuten, die hier sowieso schon sich heimisch fühlen, nehmt euch eine Karte mit oder sprecht mich einfach an. Natürlich sollte man sich dazu auch einladen, damit wir uns ein bisschen darauf einrichten können. Und zwar ist das in der üblicherweise der Donnerstag vor dem Samstag. Also noch einmal, 5. Mai. War was falsch? Okay, danke.
Okay, Karin kann man sicherlich gleich nochmal nach dem Termin fragen. So, den Schwung, den wir uns eben in der Anbetungszeit geholt haben, wollen wir noch einmal mit dem letzten Lied hoffentlich aufholen. Jesus Christus starb für mich.
Uns miteinander unter Gottes Segen.
Der Herr Jesus segne dich mit der Freude über seine Auferstehung, die auch dein Leben ist. Der Herr Jesus Christus segne dich mit der Hoffnung, die seine Auferstehung in die Welt und auch in dein Leben bringt. Der Herr Jesus Christus segne dich mit seinem Frieden, der höher ist als all das, was in unserem Denken dem Frieden manchmal entgegensteht. Amen.